Hallo und herzlich willkommen bei HWZ On Air Deep Talk. Heute Gast bei mir ist Cornelia Diethelm. Sie ist Studiengangsleiterin vom CAS Digital Ethics und Gründerin und Veranstalterin von der Shift, der Konferenz zur digitalen Ethik. Am 4. März ist die letzte Durchführung von der Shift. Cornelia, zuerst mal herzlich willkommen.
Merci vielmals für die Einladung, Lea.
Cornelia, was sind deine Highlights von der Shift?
Das ist immer die schwierigste Frage, weil ich habe das Gefühl, ich bin nicht ganz unabhängig, gell? Ich habe natürlich gefunden, alles ist interessant. Darum habe ich auch das so zusammengestellt. Von dem her, ich glaube, das Highlight ist immer, dass ich merke, dass es noch viel mehr hergibt, als ich gedacht habe. Also die Vielfalt der Themen ist riesig. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, man geht mit ganz vielen Fragen wieder raus. Also die Sachen sind dann nicht geklärt. Aber genau dort sehe ich eigentlich auch die Chance, dass jeder merkt, die Sachen stehen noch ganz am Anfang und man kann sie prägen. Und wir sind erst noch am Anfang, um Antworten überhaupt darauf zu finden. Und das sagen wahrscheinlich auch alle, die die Breakout-Session gemacht haben oder auch im Referat haben wir es gemerkt. Wir haben im Moment mehr Fragen als Antworten. Und das dünkt mich eine spannende Zeit.
Und genau wegen dem bist du auch da, weil ich noch Fragen habe. Und ich habe gedacht, ich muss zwei Sachen mit dir besprechen. Schnell für Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir können wählen zwischen verschiedenen Breakout-Sessions und ich habe unter anderem zwei gewählt, die mich nicht losgelassen haben seither. Und ich möchte mit dir vertiefen und ich habe wirklich das Gefühl, dass das Themen sind, die eben für unsere Hörerinnen und Hörer auch total spannend sind. Die erste Breakout-Session war, kann ein Unternehmen faire Algorithmen bauen? Und im ersten Moment denkst du, ja, vielleicht, aber wie viel tiefer das geht, das ist mir erst innerhalb dieser Stunde klar geworden, weil es hat einmal angefangen mit der Frage, wer ist denn überhaupt verantwortlich für faire Algorithmen? Man hätte verwählen zwischen Data Scientists, die, die Algorithmen entwickeln, das Unternehmen, das die Algorithmen entwickeln, der Staat, die EU, also jeweils als verbindliche Gesetzgebung oder internationale Organisationen. Was wäre deine Antwort?
Im Wissen darum, dass das ganz eine schwierige Wahl ist und wahrscheinlich auch es nicht würde genügen, eine auszuwählen. Wenn ich müsste priorisieren, würde ich glaube sagen, das Unternehmen, das die Algorithmen entwickelt. Und der Grund wäre, weil ich würde sagen, die haben am meisten Wissen. Die entscheiden auch, welche Data Scientisten als sie anstellen und was die für einen Berufsethos auch haben. Aber in dieser Frage impliziert es eben schon, es ist nicht so einfach. Es ist nicht nur ein Player. Die Frage ist wirklich auch ein bisschen, gibt es vielleicht auch Sachen, die sich nicht alle Unternehmen daran halten? Und dann landen wir halt gleich vielleicht bei Mindeststandards, die eine Regierung festlegt. Aber ich glaube schon, das Unternehmen wird auf jeden Fall eine zentrale Verantwortung haben. Und eine Diskussion, die auch spannend ist, ist zum Beispiel das, dass Scientisten gibt es allenfalls, wie bei der Medizin, mit der Zeit ein Berufsethos. Also ob man vielleicht auch sie in einem Kodex würde unterstellen, sodass sie ihr Wissen nicht für manipulative, schädliche Anwendungen würde zur Verfügung stellen. Dann wäre jetzt fast noch ein bisschen unabhängiger von einer Organisation.
Du bist da genau mit der Mehrheit, weil die Mehrheit hat wirklich auch gesagt, das Unternehmen, das sind 68%, aber die häufigste Frage, die unter dem Check kam, ist so, wieso kann man nicht alle anwählen? Weil jeder hat seinen Teil von der Verantwortung. Jetzt, dann sind wir in dieser Session tiefer auf die Unternehmen eingegangen und dann war die Frage, was ist Fairness und wie wird das definiert? Und die Diskussion, für mich war das immer so klar, was ist fair und was ist unfair. Das heißt, man hat so einen moralischen Kompass und der ist für einen persönlich ja ganz klar. Und dann ist die Frage gekommen, ist es fair, dass Frauen niedrigere MFZ-Prämien zahlen, weil sie weniger Unfälle haben? Und dort, was würdest du sagen?
Spontan hätte ich gesagt, okay, Frauen sind vielleicht sicherheitsbedachter, fahrungsvorsichtiger, würde ich vielleicht ja sagen. Beim zweiten Mal überlegen, würde ich aber wahrscheinlich gerade sagen, nein, weil es ist eine grobe Kategorie, einfach zu sagen, alle Frauen. Vielleicht müssen wir eher sagen, wenn jemand auffällt, dass die Person mehrmals als Raserin identifiziert wird und dann ist es vielleicht unabhängig vom Geschlecht oder vom Alter, dann würde man vielleicht höhere Prämien müssen zahlen. Also Fairness und Diskriminierung ist da sehr nahe beieinander.
Ich habe auch ganz spontan Nein angeklickt. 54% haben Nein gesagt und 46% haben Ja gesagt. Also es ist extrem eng und das ist ganz schwierig. Die nächste Frage war dann, ist es fair, dass Albanerinnen und Albaner fast doppelt so hohe MFC-Prämien zahlen?
Und da würde man vielleicht eher noch ein bisschen kritischer sein als bei den Frauen, weil man dann natürlich gerade sofort den Beigeschmack von Diskriminierung hat, von einer Nationalität. Klar, da haben natürlich Versicherungen Indizien, wo sie sagen, aber das Fahrverhalten ist ganz anders. Aber genau da haben wir halt wirklich, müssen wir ein bisschen aufpassen, selbst wenn das vielleicht 90% sind, wo man aufgrund von der Statistik sagt, also die fahren schneller und haben mehr Unfälle. Es sind 10%, die nicht dazugehören und die einfach genauso behandelt werden. Und das ist halt wirklich auch ernst zu nehmen. Niemand von uns will einfach in eine Kategorie fallen, nur aufgrund von einem Merkmal. Sondern wir wollen eigentlich schon, dass unser Verhalten, dass wir das, was wir beeinflussen können, unser Verhalten, dass auch das gemessen wird und nicht irgendeine abstrakte Größe wie Geschlecht oder Nationalität.
Es ist genauso, wie du gesagt hast, dort haben viel mehr Nein gestimmt. Und ich habe das total spannend gefunden. Also das, ich habe mir gar nie überlegt, dass Unternehmen sich ja die Gedanken mehr machen, bevor sie überhaupt mal mit einem Algorithmus starten oder mit einem technischen starten. Also wirklich, bevor man das Problem eigentlich auf der technischen Ebene löst, dass man sich die ethischen Fragen stellen muss.
Also was du ansprichst, ist eigentlich ganz ein spannender Aspekt, der jetzt mit der Digitalisierung, mit den neuen Technologien passiert, dass wir sehr stark reflektieren müssen, was ist heutzutage Praxis oder was sehen wir aufgrund der Daten. Und das führt dazu, dass wir Fragen müssen klären müssen, die wir vorher gar nicht haben müssen klären. Die haben sich gar nicht gestellt oder man ist dann ein bisschen ausgewichen. Und darum ist das ein bisschen eine grössere Geschichte. Und darum die Beispiele von der Versicherung sind typisch, oder? Unternehmen haben Informationen und könnten aufgrund von Daten die Prämie anders gestalten. Aber die Frage ist nachher genau, würde ich mir es fair empfinden oder würde die Unternehmen Personen diskriminieren? Und das muss man wie auch ein bisschen herausfinden, das muss man ausloten. Und je stärker wir uns nicht einig sind, umso schwieriger ist es natürlich auch, nachher ein solches Modell einzuführen.
Eine Frage, die zum Beispiel auch 50-50 fast war, ist es fair, dass eine Rentnerin und Rentner im Restaurant einen Seniorenteller kriegen, der günstiger ist? Und für mich ist das, ja, das ist fair. Ich habe es keine Sekunde überlegt und dann, ich habe mich so ertappt gefühlt. Und es zeigt, wie in extrem verschiedene Richtungen eigentlich Fairness kann gehen und dass Algorithmen einem die Diskussion nicht ersparen, sondern die muss in der Entwicklung geführt werden. Aber wer trifft denn wirklich die Entscheidung in einem Unternehmen? Wie gehst du an die Frage dran?
Ja, das ist eine ganz gute Frage. Ich denke mir, die Unternehmen sind natürlich sehr kundenorientiert. Sie können die Sachen natürlich auch über Marktforschung abfragen. Sie können vielleicht kleine Pilotprojekte machen. Sie können es auch über die Wissenschaft untersuchen. Schlussendlich ist es da immer sehr wichtig, den konkreten Fall zu nehmen. Und darum sind das sehr gute Beispiele mit den Frauen, mit den Albanerinnen, mit den Rentnern. Weil man kann nicht alles über eine Leiste schlagen. Und das ist gerade beim Thema Fairness extrem kontextabhängig. Das ist vielleicht wie Diskriminierung, haben wir viel eine klare Vorstellung, was eine Diskriminierung ist. Da ist es sehr kontextabhängig, was wir unter fair empfinden. Und von dem her ist das noch nicht ausdiskutiert. Ich glaube, da muss die Branche sich das überlegen, muss die Kunden befragen, müssen wir als Kundinnen und Kunden das auch überlegen. Und es kann allenfalls auch sein, dass eine Branche zum Beispiel eben sich selber sagt, das wird nicht als fair angeschaut, also man verzichtet auf das. Es könnte auch sein, dass natürlich gewisse Unternehmen das möchten und dann mehr als Kundinnen und Kunden entscheiden, finde ich mir, dass das ein sinnvolles Unternehmen ist, ein faires Unternehmen, wenn wir es berücksichtigen oder sagen wir nein, das ist für mich der Moment zum Versicherung wechseln.
Und mega oft wird jetzt erst eine technische Lösung gesucht und dort kommt erst später in Diskussion, wenn man merkt, da stolpern wir zum Beispiel über etwas. Sollte das eigentlich genau umgekehrt passieren?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, zu dem werden wir fast ein bisschen gezwungen. Wir merken, wenn wir etwas digitalisieren wollen, dann müssen wir nachher schauen, wie machen wir es heute. Und das Ziel müsste ja sein, dass wir es eigentlich sogar besser machen. Also nicht nur einfach gleich schlecht oder gleich gut, sondern vielleicht identifizieren wir dann auch eine Diskriminierung, etwas, das unfair ist und könnte es sogar noch besser machen. Darum, glaube ich, ist das extrem wichtig. Wir werden zum Teil gezwungen dazu, aber wir haben eben auch die Chance, Sachen besser zu machen, weil wir eben reflektieren, wie passiert es heute und sind wir mit dem Zustand von heute überhaupt zufrieden oder wollen wir da noch eine Zacke zulegen?
Da kommen wir ja wieder zur Anfangsfrage. Ist es überhaupt möglich, faire Algorithmen zu bauen?
Wahrscheinlich haben wir die Ambition, wir möchten gerne faire Algorithmen bauen. Ich glaube, was manchmal hilft, ist nicht nur den einzelnen Fall anschauen. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, doch da kann man Komplexität reduzieren. Sondern das Zweite ist natürlich auch zu überlegen, wo wollen wir Technologien überhaupt einsetzen. Es kann durchaus auch Bereiche geben, wo man wie sagt, ich finde es fair, wenn ein Mensch den Entscheid trifft. Ich will das gar nicht einem Algorithmus übergeben. Weil der sagt dann vielleicht, basierend auf Daten, zu 80% ist das fair. Und das genügt mir nicht. Und klar macht ein Mensch auch Fehler, aber er kann mir das vielleicht erklären. Und dann kann das sein, dass das einfach meine Akzeptanz erhöht. Und darum vielleicht nicht nur einfach sagen, können wir faire Algorithmen bauen, sondern wir müssen eigentlich wie sagen, wir wollen etwas fair gestalten, können uns Technologien bei dem helfen. Und wenn sie das nicht können, muss man vielleicht sich auch fragen, ist das der richtige Einsatz, ist das ein richtiges Einsatzgebiet?
Das war das erste Thema. Also, überlegt es euch nochmal, weil mir ist es wirklich lange noch im Kopf geblieben. Man hat so ein klares Bild von Fairness. Ich weiß nicht, geht es dir auch so?
Ich finde es super spannend, dass du das sagst, weil bei mir ist es genauso, dass ich Fairness nicht gut kann definieren. Ich finde es etwas super Sympathisches, ich will es auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, ich könnte etwas, was ich als unfair empfinde, könnte ich viel besser benennen als etwas, was fair ist. Ich glaube, fair ist einfach ein wahnsinnig anspruchsvoller Wert im Gegensatz zu anderen. Ja.
Nehmt das Thema mal auf bei euch im Team mal zuerst einmal vielleicht, dass ihr so einzelne Fälle bei euch vom Geschäft anschaut, dass ihr mal darüber redet, vielleicht merkt ihr, dass schon nur euer Sitznachbar im Büro das ganz anders sieht. Und ich bin überzeugt, es gibt ganz spannende Diskussionen. Das zweite Thema, wo ich darauf eingehen möchte, was ich auch ganz überzeugt bin, gibt spannende Diskussionen, ist Data Literacy. Jetzt können sich ganz viele darunter nicht vorstellen, obwohl sie es komplett betrifft. Kannst du kurz sagen, was ist das?
Ja, also es gibt noch nicht eine Definition. Ich denke, wir können es vielleicht so abkürzen, dass man wirklich sagt, es geht darum, wissen, was kann man mit Daten machen, wie tut man auch Daten überhaupt interpretieren und wie kann man sie für etwas Gutes auch anwenden. Und es ist manchmal auch mit Statistik verbunden. Das klingt jetzt ein bisschen schlimm, aber es gibt natürlich auch angewandte Statistik. Ich glaube, wir haben jetzt schon mit sehr vielen Daten zu tun, wenn wir zum Beispiel an Umfragen denken, was denken die Leute. Und dort hilft es manchmal schon auch, mit der Statistik zu wissen, wie valid ist das. Also ist das echt wirklich ein Abbild von der Bevölkerung? Oder sind das einfach per Zufall sind da 50 Leute befragt worden? Also es hat auch etwas mit Qualität zu tun. Wie aussagekräftig sind die Daten, um nachher auch die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen?
Jetzt gerade im letzten Jahr hat ja Digitalisierung einen Riesensprung gemacht und die Datenkompetenz der Menschen ist aber nicht gestiegen. Wieso ist es so wichtig, dass eben Menschen die Datenkompetenz haben?
Es ist halt etwas, wo uns privat wie auch beruflich stark tangiert und auch als Bürgerinnen und Bürger. Also es wird immer weniger überhaupt noch Jobs geben, wo es nicht um Daten geht. Wir werden alle viel mehr Sachen messbar machen. Das heisst, wir müssen überlegen, welche Daten brauchen wir, wie kommen wir zu diesen Daten, sodass es auch qualitativ gute Aussagen gibt. Und wir müssen nachher die Daten auch auswerten können. Also das braucht man für den eigenen Job. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wenn wir die natürlich nicht können interpretieren können, was zum Beispiel in den Medien ist oder was uns in einem Artikel vermittelt wird, wenn wir das nicht können richtig interpretieren und schauen, was sind denn wirklich sinnvolle oder ja, aussagekräftige Aussagen und was nicht, dann werden wir natürlich auch ein bisschen manipulierbar. Dann haben wir das Gefühl, ah ja, so ist es und dabei ist das gar nichts wert. Und ich glaube, was wir bei Corona gesehen haben, dass halt sehr viele Zahlen im Raum sind und wenn wir die nicht interpretieren können, das macht uns auch ein bisschen abhängig. Wir warten dann, bis uns jemand das erklärt und müssen einfach hoffen, dass das die richtige Erklärung ist. Also das ist in dem Sinn halt schon eine neue Kompetenz, dass man mit Daten umgehen könnte, sie zum einen nutzen und zum anderen wirklich auch verstehen.
In der Breakout-Session sind sie sogar noch weitergegangen. Ich zitiere: Datenkompetenz ist wie Lesen und Schreiben unverzichtbar für den Erhalt der Grundwerte unserer demokratischen Gesellschaft wie Freiheit, Gleichberechtigung, Mitbestimmungsrecht und Teilhabe. Also, das ist. Geht nur mal einen Schritt weiter, was du jetzt gesagt hast. Hast du ein Beispiel, was passiert, wenn eben die Datenkompetenz nicht vorhanden ist?
ja, wenn wir vielleicht bei der Freiheit sind, das macht einem einfach abhängig. Du hast eigentlich sehr viel Wissen, das dir nicht zugänglich ist. Es ist auch vieles, wo du an Gestaltungsmöglichkeiten hast, mit Daten zu machen, wo du nicht kannst nutzen, weil du nicht weißt, was mit diesen Daten machen. Und es ist auch sehr wichtig, zum Beispiel im Zusammenhang mit Technologien, nehmen wir ein einfaches Beispiel von künstlicher Intelligenz. Wenn ein KI ein Bild erkennt, sagen wir mal einen Apfel, dann sagt er dir, zu 80% ist das ein Apfel. Das sagt dir nicht zu 100%. Das sagt dir nicht, das ist ein Apfel. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig, wo wir KI einsetzen. Weil wenn es nachher in sensible Bereiche geht, wie zum Beispiel Bewerbungsprozess, kannst du dir auch überlegen, ja nein, das willst du nicht. Du willst nicht, dass der aufgrund von einem Durchschnittswert sagt, in 80% der Fälle ist das und das passiert. Sondern du sagst dir dann als HR-Verantwortliche, ich will den einzelnen Fall beurteilen. Und auch die Person erwartet, dass man sich mit ihren auseinandersetzt und nicht einfach mit Durchschnittswert, der für 80% oder für 70% oder für 60% gelten. Also von dem her ist die Tragweite von dem schon noch recht gross. Und es hilft uns auch eben auch wirklich ein bisschen zu sagen, was macht der Mensch aus und was macht dann eben auch eine Maschine aus, oder?
Jetzt, es ist ja wirklich etwas, was wir fürs alltägliche Leben brauchen. Die breite Bevölkerung braucht Datenkompetenzen. Wer ist jetzt verantwortlich, dass Menschen das Wissen kriegen? Ist das etwas, das der Staat angehen muss? Oder muss das auch jeder für sich selber schauen?
Ja, meine Haltung ist schon, dass wir da grosse Verantwortung tragen. Ich bin immer wieder begeistert, wie viele kostenlose Angebote es eigentlich auch gibt. Im Internet, wo man wirklich sich auch mit diesen Sachen kann auseinandersetzen kann, die auch sehr praxisnah sind, dann glaube ich, das lebenslange Lernen ist nie so wichtig gewesen. Also da hat die HWZ ist natürlich super positioniert, oder? Generell mit Kompetenzen, auch mit Datenwissen, mit neuen Technologien. Bis hin natürlich zu den ethischen Fragen. Ja, ich glaube einfach, an der Weiterbildung und an der Ausbildung kommt heutzutage niemand mehr vorbei. Und man sollte nicht warten, bis einem Arbeitgeber wachküsst. Also ich glaube, gute Arbeitgeber investieren in ihre Leute, aber selber, die Initiative muss von einem selber ausgehen. Und das ist auch nicht eine Frage vom Alter. Also ich finde auch nicht, dass ein 30-Jähriger sich zurücklehnen kann und sagt, ich bin noch jung. Da sind wirklich alle gefordert, dass man wie sagt, jetzt macht es aber einen wahnsinnigen Gump, jetzt kommt ganz viel Neues. Und dass man das wirklich ein bisschen systematisch, professionell anpackt. Man hat ja sehr viele Möglichkeiten, das im Alltag auch zu üben. Oder? Man kann nämlich immer kritisch heranschauen und sagen, ist jetzt das echt wirklich, verstehe ich das? Was könnte ich jetzt mit dem machen? Ja.
Und wer so ein Spieler ist, möchte lernen, es gibt eine App, die heißt Stadtland Datenfluss, die ist aus Deutschland. Ich habe ein paar Mal jetzt reingespielt. Ich weiss aber nicht, ob sie für die breite Bevölkerung ist. Das bin ich noch unsicher. Aber ich finde den spielerischen Ansatz eigentlich noch ziemlich cool. Was können wir als HWZ, als Hochschule machen? Also sowohl in unseren Ausbildungen und Weiterbildungen als auch als Verantwortung als Hochschule.
Genau, ich glaube, das ist wichtig, was du sagst, oder? Dass die Hochschule selber ja auch Mitarbeitende hat und für die Dozierenden zuständig ist, dass man sich dort für das Thema sensibilisiert. Weil wir haben ja an der HWZ sehr viele Leute, die eigentlich für die Studierenden Studiengänge machen, Wissen haben. Also ob man das auch intern zum Teil über Veranstaltungen oder ob man auch mal irgendetwas ein bisschen bauen will, etwas Interaktives, wo der Einzelne eigentlich seine Datenkompetenz ein bisschen checken könnte. Und das Zweite ist natürlich, was ich toll finde, dass es nicht nur sehr viele gute Ausbildungsgänge gibt, sondern dass man eigentlich in bestehende Studiengänge auch das integriert. Also auch in ein MBA oder in einen betriebswirtschaftlichen Kurs. Ich würde es unbedingt wirklich als Querschnittsthema rein tun, weil wenn wir nicht Daten oder ein bisschen wie Technologien uns das Leben verändern, wenn wir das nicht integriert haben in eine Weiterbildung, dann glaube ich, haben die alle ein relativ kurzes Ablaufdatum. Weil das geht jetzt einfach recht schnell vorwärts.
Cornelia, vielen Dank für deine Antworten. Vielen Dank für deine Inputs und für die Shift. Es ist jedes Jahr wieder eine Freude. Weißt du schon, wenn sie nächstes Jahr ist?
Noch nicht, aber ich kläre es jetzt dann in den nächsten Tagen ab.
Wunderbar. Und wenn ihr sonst noch mehr zum Thema digitale Ethik möchtet wissen, dann gibt es sowohl den CAS und der startet jeweils im?
Der startet immer im Februar.
Im Februar. Und dann gibt es aber auch noch Seminare für die, die mal möchten reinschnuppern.
Genau, ein Zweitäger. Und es hat auch schon dort gegeben, die haben dann gerade nach einem CAS daran hergehängt. Aber ich glaube, auch in zwei Tagen lernt man schon relativ viel. Und wenn es einem Spass macht, kann man gerne weitermachen.
Perfekt, dass du alle Angebote Anhänger am Podcast, dann möchte ich der Karin Lange, der Francesca Ciardina, dem Romeo Ramacci, dem Diego Kuonen und der Sandy Chain danken, weil sie haben die tollen Breakout-Sessions gemacht. Ihr habt mich also wirklich zum Nachdenken gebracht. Cornelia, vielen Dank.
Herzlichen Dank, Lia, merci.